Ich möchte über das Thema den Geist dämpfen sprechen. Das ist ein Thema, also eine Struktur, die ich von Martin Luther übernommen habe, also nicht der Prediger, aber die Struktur. Und ich muss auch sagen, es ist schon mal gepredigt worden, 4 Jahre her in der Gemeinde. Aber ab und zu weiß ich aus Erfahrung, es ist gut, nochmals das zu predigen, was Jahren her mal gepredigt ist. Und dies ist ein Thema, den Geist dämpfen. Und wird auch so erwähnt in 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 19. 1. Thessaloniker 5, Vers 19. Und haben wir, wenn du mal eine Bibelstelle auswendig lernen möchtest, ist das eine ideale, hat nur 4 Wörter. Und das kannst du dann auch so einfach lernen als eine neue Bibelstelle. Eine Hand, 1. Thessaloniker 5, Vers 19. Und die andere Hand möchte ich, dass du nimmst, Markus 3, Vers 29. Markus 3, Vers 29. Erstens mal, 1. Thessaloniker 5, Vers 19. Den Geist dämpft nicht. Und dann in Markus 3, Vers 29. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts. Was wir beten. Vater, wir danken nochmals im Namen deines Sohnes Jesus Christus, wir uns hier versammeln dürfen, dass wir dich loben, danken, preisen, anbeten dürfen, dass wir wissen, dass wir durch das Blut deines Sohnes erlöst sind und errettet sind. Und Vater, wir beten auch speziell, dass du uns diese Morgen auch führt, wenn wir sprechen über diese Dämpfung des Heiligen Geistes, was dir nicht gefällt und Sünden, die da eine Rolle in spielen, willst du uns Weisheit geben, dass es zu deinen Ehren strecken darf und Aufbau der Heiligen der Gemeinde strecken darf. Das fragen wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Also den Heiligen Geist heute lästern ist eigentlich heute, man kann sein, ein Lügner aus Gott machen. Diejenigen, die auf die Straße predigen, die kennen das auch ein bisschen. Wenn du sagst auf die Straße, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann sagen die meisten, nein, das glaube ich nicht, weil indirekt sagen die meisten, vor allem die religiösen Leute, dass ihre Gerechtigkeit stellen sie über die Gerechtigkeit Gottes, nämlich Jesus Christus. Und wie tun sie das? Das tun sie durch Unglauben. Dass eine religiöse Person anerkennt, dass er ein Problem hat, das ist klar. Anders wäre er nicht in seine Religion fliehen, um seine Sündenschuld loszuwerden. Aber was ihm verdammt, wodurch der Heilige Geist lästert, ist, dass er verweigert, im Glauben zu Jesus Christus zu kommen. Gott sagt in Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also Unglaube ist das, was am Menschen endlich verdammt. Wenn jemandem krank ist, zum Beispiel meine Mutter, die hat diesen Nierenproblem. Nun, vermutlich ist eine Hilfe eine Nierspülung, die kann sie helfen. Oder eine Bluttransfusion kann sie helfen. Nun, was muss sie tun, um zu sterben? Nichts. Sie muss einfach nichts nehmen. Sie muss keine Infusion nehmen, keine Spülung machen, nichts tun. Keine Medizin, dann stirbt sie von selber, relativ schnell. Also wenn man die Lösung vom Arzt ablehnt, muss man die Folge auch tragen. Gottes Lösung ist sein Sohn Jesus Christus. Das Problem ist der Mangel an Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das bringt ein Mensch in die Hölle. Nicht seine Sünden, den Mangel an Unglauben. Wir lesen in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Gottes Zorn ist schon über jeden Mensch. Aber er bleibt auf einem Menschen, wenn er verweigert zu glauben an Gottes einzig geborenen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Nun, das Problem ist, wenn du zum Glauben kommst an Christus, dann bist du erlöst, zurückgekauft. Die Frage ist, was ändert sich in dein Leben? Bei einigen nicht viel. Jahren her war ein Europäer und ein Armer, die haben vor diesem Niagara-Wasserfall gestanden. Und da hatte einer gesagt, ja, das ist die größte unbenutzte Kraft heute. Sagt einer, der Europäer sagt, nein, das stimmt nicht. Es ist die Person des Heiligen Geistes. Er ist als Person und als Kraft, dadurch ist er hinauferstanden, was am wenigsten auch genützt wird vom heutigen Christen. Man vertraut auf allerlei Dinge oder Menschen, aber nicht auf Gott, der Heilige Geist, in dir seine Arbeit verbringen kann. Und ich möchte einige Behinderungen geben, die unbewusst du als Christ den Heiligen Geist im Weg stellen kannst. Nehme sie ganz kurz und dann versuche ich sie danach zu besprechen. Erstens Mutmaßung. Zweitens Hoffnungslosigkeit. Drittens Opposition zu oder Verurteilung von offenbarter Wahrheit. Viertens das Nicht-Wohlwünschen, aber seine Bruder oder Nachbar Gottes Gnade missgönnen. Fünftens verhärt werden und sechstens ein unbußfertiges Herz haben. Erstens, was wir nennen Mutmaßung. Was heißt das? Das heißt zu viel auf sich selber nehmen. Das Überschreiten der Grenze der Anständigkeit und Höflichkeit oder Moral, sagt das Wörterbuch. Na, du sagst, wo ist die erste Sünde von Mutmaßung zu finden? Ist zu finden bei Luzifer in Jesaja 14, wo bevor der Gründung der Welt, wir lesen, das stattfand im Himmel, im dritten Himmel, Zitat, gedachtest du, doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Ich will. Es war, glaube ich, Aleister Crowley, der bekannte Satanist aus dem 19. Jahrhundert, die gesagt hat, das Adagium, das Motto von den Satanist ist, ich will. Wenn du dein Kind so erziehst, tu, was du willst, dann zerstörst du sein Charakter. Und so waren wir alle vor unserer Bekehrung. Ich will das. Die Frage ist, was will Gott, dass du tust? Und nimm, was du willst, ist die Idee heute. Lass niemand dich erzählen, was du zu tun hast. Es ist dein Leben. Du hast ein Recht, es zu leben. Aber das geht gegen die christliche, bibelgläubige Philosophie. Das ist eine Philosophie von Selbstverleugnung, von Selbstkontrolle, von Selbstbeherrschung, von Selbstbeschränkung. Der Grund ist oft, du bist nicht zufrieden mit, was du hast oder was du bist. Du möchtest etwas bekommen, was dir nicht gehört. Ein Mann, eine Frau, ein Dienst, eine Position, Geld, Besitz. Und meistens ist das, kommt das zum Ausdruck, dass ein Mensch sich in den Vordergrund stehen möchte, ohne einen Preis zu bezahlen. Dass jemandem erhöht werden möchte, ohne sich zu erniedrigen. Bekannt werden möchte, ohne sich selbst zu verleugnen. Frucht zu tragen, ohne an sich selber zu sterben. Gottesfurcht, ohne zu leiden. Mit anderen Worten, den kurzen Weg zu nehmen, der Weg von aller Fleisch. Das ist diese Idee von Mutmaßung. Und das sehen wir auch bei Eva. Wenn die Schlange hat versucht, Eva zu versuchen, hat appelliert an ihren Stolz. Gott weiß, sagt die Schlange in 1. Mose 3, 5, dass welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Der meiste Mensch wünscht sich zu sein wie Gott selber. Um das ein bisschen weiter, sehen wir das auch bei der Ebene von Sinjar, bei Babel, dass der Mensch spricht, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, das Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Wir möchten uns einen Namen machen. Jahre her, vielleicht habt ihr mal gehört von einem Evangelisten, der namens Billy Graham, ein amerikanischer Evangelist, auch Baptist, und het eerst doorgebroken bij een zeltcampagne in 1949 in Los Angeles. En de bezitter van de grote zeitungen, een sichere Hearst, had gezegd voor de hoofdredacteur: we kunnen Billy benutzen voor onze zwecken. Er was nog één ding te doen. Puff, Billy. Also, mach ihn groß durch die Nachrichten. Da kann man sein stolzer Mitschler reißen. Und das, was der Feind oft tut und wodurch den Heiligen Geist betrübt werden kann. Weil der Heilige Geist ist gegeben, um den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen, um sein Wort zentral zu stellen. Das ist eigentlich, was Kinder von relativ jung lernen in unserem Schulsystem. Du bist wichtig. Du musst dich entwickeln. Der Mensch steht zentral mit seinen Wünschen. Ein Kind muss nicht beschränkt werden. Lass ein Kind sich entwickeln, tun, was es will. Das ist die moderne Erziehung. Ein Mensch ist von Natur gut. Und Gott sagt, nein, alle Menschen sind von Natur falsch, sind Lügen. Und das heißt, dass die Idee heute ist, satanisch, um Gottes Ordnung umzudrehen. Ein Satanist hat auch ein umgekehrtes Kreuz, so kann man ihn erkennen. Die lesen die Bibel auch von hinten nach vorne. Das sehen wir heute, die Frau muss über den Mann in die Ehe regieren. Die Kinder sollen über die Eltern in der Familie regieren. Die Schule soll über den normalen Mensch regieren. Und der zukünftige Mensch der Sünde soll auch eine Schule sein. In Daniel 11, Vers 37 lesen wir, diese Mensch der Sünde, er wird Frauenliebe noch irgendein Gottes achten. Und Jesaja, 700 Jahre vor Christus, das ist 2700 Jahre her, hat Gott schon gesagt, Kinder und Gebieter meines Volks und Weiber herrschen über sie, mein Volk, deine Leiter verführen dich und zerstören den Weg, die du gehen sollst. Ham über Sem und Javed, obwohl Ham ein Knecht sein soll von Javed und Sem. Männer, die im Namen leiten, aber in Praxis von Weibern und Kindern geführt werden. Verantwortungslose Männer. Waren da in Bad Ischl und haben dann ein paar Mal begleichen so eine Art von Imbiss etwas gegessen. Und da kam eine Dame uns bedienen. Und ich habe direkt gesehen, ja, ich muss zu ihr zeugen. Und wir haben ein bisschen so geredet mit ihr. Und ja, sie hat sich von Katholizismus so evangelisch bekehrt. Und dann habe ich gesagt, na, das ist schön, wir sind auch evangelisch, Evangelium, das predigen wir auch und haben das ein bisschen erklärt. Auch. Dann hat sie sich geöffnet nächstes Mal und gesagt, ja, sie hat in Paris gewohnt, sie hat in Wien gewohnt und dann hat sie mal auf dem Bauernhof gewohnt mit ihrem Mann. Ich denke, sie schätzt, wie alt war sie ungefähr, Dana? Schätzt du so? 45 oder so etwas. Und dann sagte sie, ja, da hat ihr Mann sich von ihr scheiden lassen. So, oh. Es tut mir sehr leid zu hören. 4 Kinder. 1 oder 2 wohnen bei jeder, Rest bei ihrem Mann im Bauernhof. Und sie muss selber wieder schaffen. Und ich habe nicht gefragt, wieso, aber dann hat sie gesagt, wieso? Ich habe gesagt, ja, sagt sie, mein Mann möchte einfach was Spaß haben, was Vergnügen haben und hat ein jüngeres Weiblein gesucht und mit ihr den Spaß gehabt, in den Ferien gegangen, Sportferien gemacht und so weiter. Ja, sagt sie, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber hier in Österreich, die Männer möchten nur ein Ding, Spaß und Vergnügen. Keine Verantwortung. Da hat er sich von mir geschieden. Muss ich wieder in einem Restaurant öffnen, schaffen und aber das tut mir sehr leid für sie. Und dann habe ich versucht, etwas zu erklären, wie Gottes Gnade auch für sie genügend ist, um in den Herrn Jesus Christus zu ruhen, um Trost bei ihm zu finden. Und sie hat den Traktat auch gerne aufgenommen. Da habe ich gedacht, ja, das ist typisch für heute. Man sucht mehr Unterhaltung, Spaß, Vergnügen als Gott selber. Religion über Jesus Christus, der Mensch über Offenbarung in einer Person. Die ökumenische Bewegung ist eigentlich über eine Sache einverstanden, dass ihre Autorität, ob es nun für die Allianz ist, die Weltrat von Kirche ist, steht über einer Person. Durch Glaube alleine, Rettung in Christus, das haben sie nicht gerne. Aber sagen sie nicht mit so vielen Worten. Sterker nog, Jezus zegt zelf, wenn jemand in zijn eigen naam komt, wie zult hij opnemen? Heute is het mens bezogen, niet meer God en Gottes Wort bezogen. Dat is het probleem, ook onder Christen. Zweitens möchte ich sagen, neben Mutmaßung ist Hoffnungslosigkeit eine Behinderung für den Heiligen Geist, um zu wirken im persönlichen Leben oder Gemeindeleben. Was heißt Hoffnungslosigkeit? Das heißt, die Hoffnung vollkommen verlieren, alle Erwartungen aufgeben. Und das haben die Jünger Jesu Christi auch gehabt. In Matthäus 17, da kommt ein Mondsüchtiger zu den Jüngern, aber Jünger, die können ihn nicht heilen, um den Teufel auszuwerfen. Und der Grund ist, Jesus sagt, um eures Unglaubens willen. Oft ist es so, dass dein Unglauben die Wirkung des Heiligen Geistes im Wege steht. Dass er möchte, dass du Schritte machst, aber in Unglauben machst du sie nicht. In Markus 9 kommt des Mannes Sohnes zu den Herrn mit einem sprachlosen Geist. Und der Vater, der möchte gerne glauben, aber er sagt zum Herrn, ich glaube, lieber Herr, hilf meinen Unglauben. Ab und zu kannst du ruhig sagen, Herr, ich möchte diese Schritte nehmen, aber hilf mein Unglauben, um doch die Schritt weiter zu nehmen. Petrus sinkt im Wasser und er schaut auf die Welt, auf die Welle, auf die Gefahren und er schaut nicht alleine auf den Herrn Jesus Christus. Und deswegen fängt er an zu sinken. Ich musste es lernen. Jahre 90 hat der Herr gesagt, fang an ein Buch zu schreiben. Ich habe keine Finanzen, ich kann das nicht da regeln. Ich sage, du schreibst einfach, ich sorge für dich. Hat er gesagt, du gehst nach Amerika. Ich sage, nach Amerika gehen, ja. Eine Ausbildung, der 3 Jahre tun in der Theologie. Ich komme da nicht schaffen. Keiner hat mich unterstützt. Und der Herr hat gesagt, du gehst hin, du predigst und ich sorge schon, dass alles in Ordnung kommt. Und er hat das auch getan. Und so ist es eigentlich immer gewesen. Ich musste eine Lektion lernen, die letzte Jahren, suchet erstens Gottes Reich und seine Gerechtigkeit und all das andere wird dich auch gegeben werden. Gott sorgt schon für dich und deine Familie, wenn du sorgst für sein Reich und für ihn, für seine Gerechtigkeit. Das sind Momente von Hoffnungslosigkeit nach der Welt. Aber es eigentlich sind es Steine, worauf Gott möchte, dass du Schritte machst, um näher zu ihm zu kommen und in Glauben zu wachsen. Drittens möchte ich sagen, du kannst den Heiligen Geist dämpfen oder behindern, indem du dich stellst gegen offenbarte Wahrheit oder du verurteilst Wahrheit, die Gott dir klar offenbart hat. Zum Beispiel orthodoxe Juden, die sehen Gottes Sohn, Schöpfer Himmel und Erde, in ihrer Mitte. Die Geschwister Jesu Christi sehen ihn aufwachsen. Sie glaubten nicht an ihn. In Nazareth kennen sie ihn alle, auch der Zimmermannssohn. Und sie möchten ihn vom Berg abstoßen, wenn er sich da stellt als der Messias. Und er endlich nach 3,5 Jahren lang Jerusalem reinkommt und bewiesen hat, der Messias zu sein. Und die Juden fordern Zeichen und sie haben genügend Zeichen gehabt. Sie holen ihn rein, was sie mit Palmsonntag besprochen haben, aber sie lehnen ihn ab, weil sie sagen, das fleischgewordene Wort ist eine Bedrohung für unsere Autorität. Und sie kreuzigen. Und sie sind nun 100 Jahre lang in die Zerstreuung. Verurteilung von offenbarter Wahrheit. Jahre her war ein Freund von mir, Jimmy Hood, er ist nun Pastor in Columbus, Ohio, von einer Rettungsmission. Das ist eine Mission, wo viele drogensüchtige, Betrunkene für Hilfe zu ihm kommen. In seiner ungläubigen Zeit, ungefähr 20 Jahre her, hat er auf einem Bike, einem so Harley Davidson, Fat Boy, heißt das für die Spezialisten hier, gefahren. Und er hat seine Cousin mitgenommen. Und er hat Frauen und Kinder hinterlassen. Und diese Cousin, die hat nicht so sehr etwas zu tun mit Jesus Christus. Und einmal hat er jemandem versucht, ihm das Evangelium zu erklären. Und diese Cousin, die hat dann gesagt, mit de andere bikers, de coole jongens daarbij. Wenn du dort bist, Gott, töte mich! Zo in die Öffentlichkeit. En Jimmy, damals als ungläubig, had dat gezien. En de coole Typ, zijn cousin, die Jimmy weggenomen had met vrouwen en kinderen, om in diese Gangs zu fahren, nahm zijn Harley Davidson, zijn Fat Boy, en ging daar weiter weg. Und andere Jungs im Internat. Er war der Führer, er hat den Mut gehabt. Und was passierte da? Kurz danach hat dieser Hells Angel eine Kurve genommen Und er ist ausgerutscht. War zu schnell ausgerutscht. Und da war so, wir nennen es in Amsterdam, hat man als Amsterdam, das sind von die kleine metalen Pfosten, die sind so groß ungefähr, die stehen so, um eine Ecke abzutrennen. Und er rutscht aus und kommt gerade mit seinem Kopf gegen diesen kleinen Pfosten. Mit so, was ist es, 70, 80 Kilometer pro Stunde. Jimmy kommt nach ihm, weil Erik was vorausgegangen, um die Ecke und sieht, dass de bike, de Harley Davidson liegen und das Gehirn von seinem Cousin op die straat. Gott, wenn er bist, töte mich! Er wusste die Wahrheit. Jaren her in de Schweiz, ik denk, ihr kennt ihn nicht hier, war een junger Mann, hat das Gleiche gesagt. Ein Genfer Geschäftsmann. Viel Geld gemacht, mit Drogen und Frauen alles kaputt gemacht. Ging auf einen Berg. Gott, wenn du da bist, töte mich. Kam in Krankenhaus. 6, 7 Jahre her, hier in St. Gallen. Ich durfte ihn zum Herrn Jesus Christus führen. Versuchte ihm danach zu helfen, zu unterstützen. Aber er hat immer ein bisschen gelacht, das lächerlich gemacht und so weiter. Und nach einiger Zeit niemals sich mehr gemeldet. Ich denke, 2 Jahre her. In de Zeitung. Peter zo en zo en zo. Tot gevonden in Wald. Weet je wat hij gemacht had? Hij had de laatste 2 jaar van zijn leven. Zich een glatze gemacht. Een broeder boeddhist. Voorkomen. Het evangelium van Christus afgeleid. God is aan God om te fürchten. Er is een verzerendes Feuer. In Europa sehen wir vor allem auch unter viele Christen, dass dieses Buch abgelehnt wird. Du kannst über alles reden, aber nicht über offenbarte Wahrheit. Das bringt direkt eine Trennung, eine Scheidung. Damit verbunden gibt es wenig aktives Seelengewinne mehr. Dass Leute als Christ versuchen, anderen die offenbarte Wahrheit einfach zu präsentieren. Ich sage immer zu euch persönlich, versuch ab und zu ein persönliches Zeugnis zu geben an jemanden, mit dem du redest. Das hören Sie gern. Gibt es ein persönliches Zeugnis, dann öffnen andere sich auch und haben auch ihre Anliegen, ihre Bedürfnisse. Dann kannst du mit dem Evangelium kommen. Sie kommen sich nicht direkt zum Glauben. Aber sie wissen, dass jemand Interesse hat an meinen geistlichen Bedürfnissen. Dann kannst du wie Sandro ein Haus öffnen, um sie einzuladen. An einen Hauskreis anfangen. Einfach ein Johannes-Evangelium lesen und sie versuchen zu unterstützen. Um den Herrn zu finden, dass sie mit ihren Anliegen zu Herrn Jesus Christus kommen können. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlosen Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Man hat die Wahrheit, aber man nützt sie nicht. Man glaubt die Wahrheit nicht. In Römer 1 lesen wir, sie, die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lüge. Gestern mit Bruder Duk aus Deutschland in Gespräch und wir haben einiges angeschaut in die neue Bibel und er hat mir eine Stelle gezeigt, die auch in der Schlachterbibel falsch ist. Die Schlachterbibel ist eine Bibel, die auch auf den Rezeptus, sagt man, gegründet ist und er hat gesagt, weißt du, Nico, ich habe etwas gefunden, das ist wirklich besonders. Die Elbefeld und die Schlachter haben das beide falsch. Ich sage, wirklich? Und er hat gesagt, ja, ich möchte es mal zeigen. Dann. Ich sage, ja, ich möchte es gerne hören. Hat er eine Stelle gezeigt und habe gedacht, ja, das ist in der Tat eine katholische Werkheiligkeit, die darin offenbar wird. In unserer alten Lutherbibel lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 2, speziell für einen jungen Christ, seid gierig nach der vernünftigen lauten Milch auf die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dieselbige zunehmt. Das heißt, der Herr möchte, dass du zunehmt als Christ, durch diese Milch, diese reine Wort Gottes. Das ist normal. Du bist errettet durch Glauben an Christus. Und durch das reine Wort, die laute Milch, kannst du zunehmen. Aber was sagt nun die katholische Bibel, Jehovas Zeugenbibel und die Elbefelder und die Schlachter? 1. Petrus 2, Vers 2. Und seid als neugeborenen Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Heranwächst. Und das wurde dann gesagt zur Seligkeit in diese alte Schlachter und Elbefelder. Da habe ich gedacht, ja, Du kannst nicht heranwachsen zur Seligkeit durch Bibel lesen. Du liest die Bibel, du bist errettet. Du bist von neuem geboren durch Glaube allein an Jesus Christus. Nou, dat was een Beispiel, dat man etwas, was klar is in Luther, ändert. Dat is niet richtig. Nou, viertens möchte ich sagen: wenn du kannst den Heiligen Geist dämpfen, wenn man einen anderen nicht wohlwünscht, oder zijn Bruder oder Nachbar Gottes Gnade missgönnt. Dat is een probleem. Neid unter Leuten. Ich habe es mal erwähnt mit Sonntagsschule, dass da in Österreich beim Steueramt Leute sind, die jeden Tag anrufen mit der Frage, ob sie beim Steueramt ihren Nachbar kontrollieren möchte, weil er hat ein neues Auto gekauft und das kann er doch nicht leisten mit seinem einfachen Einkommen. Jesu Christi wurde von Neid überliefert durch den Priester. Stärker noch, Pontius Pilatus wusste, dass Jesu aus Neid überliefert wurde. Jozef wurde aus Neid von seinen Brüdern verkauft an die Ismaeliten. Die halsstarrigen Juden in Apostelgeschichte, die neideten die Aposteln und versuchten sie zu töten. Das waren religiöse Leute. Die haben auch an Mose und die Propheten geglaubt. Aber sie haben Neid gehabt auf Gottes Segen und Gottes Hand auf die Apostel. Und die Frage ist, woher kommt diese Neid her? Neid, kann man sagen, ist, dass man einen anderen nicht Gottes Segen gönnt, was die erfahrt über sein Leben, in sein Leben, sein Arbeit, in seine Familie, wie du. Du sagst, das kann doch nicht, dass er diesen Segen hat und ich nicht. Da muss ich ihm etwas antun. Das ist Neid. Und du sagst, was kann man da ran tun? Das ist relativ einfach. Versuchen, dein Lauf zu laufen, dein Laufbahn zu laufen und nicht zu schauen immer auf Bruder oder Schwester so und so, auf dein Lauf und auf den Herrn Jesus Christus. Und wie ein alter Heiliger mal gesagt hat, benütze ein scharfes Messer bei dir selbst, sag wenig und zieh weiter. Das ist das Beste, was du tun kannst. Es passiert oft, wenn man den Augen wegnimmt von Jesus Christus und schaut, nicht mehr nach vorne und nach oben, aber nach links und nach rechts und nach hinten und sagt, ja, was habe ich alles bezahlt, was hat es mir alles gekostet? Da kommt ein bisschen Selbstmitleid oder Vergleichungssinn und bevor man es weiß, läuft man nicht mehr gerade, aber schief. Weil du kannst nur gerade laufen, wenn du das Ziel im Auge hältst. Du fängst an, außerhalb deinen Lauf zu laufen und zu viel schaut auf einen anderen als den Herrn Jesus Christus. Das ist das Schlimmste und Schwierigste, denke ich, im Christenleben. Deine Augen festhalten auf den Herrn Jesus Christus. Das ist das Wichtigste. Du sagst, ich möchte den Herrn gefallen. Predige über Jesus Christus. Singe von ihm. Preise ihn. Zeuge von ihm. Das ist alles Schönste, alles Beste. Jahre her hat jemand mal gesagt, ja, Wenn ich mich gut fühle, dann gehe ich einfach mit ein paar Traktaten nach Hause und fange an zu zeugen von Christus. Das ist ein guter Heilungsmittel. Das ist auch psychologisch bewiesen. Wenn jemand sich nicht gut fühlt, ja, geht zu einem, die Sterbeabhängigen in ein Krankenhaus. Bediene Leute, die es viel schlimmer haben wie du. Das hilft. Wenn wir Christen Zeit nehmen und beten, Herr, gib mir was Termine, was Gespräche mit Leuten. Und Gott gibt dir sie. Dann bist du erstaunt, wie Leute dir Herzenleid dich mitteilen. Und denkst nach einiger Zeit, Mann, ich dachte, ich hatte ein Problem, aber was ich hier gehört habe, ist nichts. Ich habe nichts im Vergleich mit so und so. Dann, fünftens möchte ich sagen, du kannst den Heiligen Geist dämpfen oder behindern durch Verhärtung. Das zeigt sich unter anderem in Römer 1. Wir sollen das nicht lesen, aber es gibt eine Reihenfolge in Römer 1. Es fängt an mit Gott nicht mehr preisen. Zweitens, ihm nicht mehr danken. Eine Undankbarkeit. Drittens, das unverständige Herz wird verfinstert. auch das Herz eines Christen kann verfinstert werden durch Undankbarkeit, wenn er nicht mehr zu loben und zu preisen. Dann sein Verstand verlieren und dann kann man alle möglichen Arten von Sünde kommen. Du sagst, wie ist das dann? Leuten untereinander kann man das Gleiche sehen. In der Arbeit sieht man das auch oft. Bei Sportvereinen sieht man das vielleicht. Jemand wird stille, sagt nicht mehr viel. Zieht sich auf die Gemeinschaft zurück, zweiter Schritt. Fängt dann drittens böse zu reden hinter deinen Rücken. Und viertens, da kommt eine klare Rebellion. Und ich weiß noch gut, ich habe einen Onkel und er war, ich dachte, mehr als 10, 15 Jahre Missionar in Indonesien. Ja, ist er hingegangen, Ende vom Zweiten Weltkrieg, um zu kämpfen gegen die Japaner. Die wurden befreit von den Kanadiern in 1945, im Frühjahr. Aber die Japaner haben sich übergeben in August, ein paar Monate später. Also dann sind die Holländer, die wir in Indonesien als Kolonie hatten, nach Japan, um dort zu kämpfen. Und da heißt mein Onkel verliebt in diesem Land, Indonesien. Ist als Missionar hingegangen von der reformierten Kirche. Und später habe ich ihn getroffen, nachdem ich selber zum Glauben gekommen bin an Christus. Und er war dann Atheist. Später wurde er Agnost, das heißt jemand, der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Und hat niemals Gott gedankt, niemals Gott gepriesen, sich selber gerühmt in alles, was er geleistet hat. Er hat 6 Kinder. Ist heute verstorben. Alle 6 Kinder sind Atheist, glauben nichts. Sind undankbar, haben auch allerlei Probleme in der Ehe, außerhalb der Ehe, wegen was? Undankbarkeit vom Vater übertragt sich auf die Kinder. Für uns eine wichtige Lektion, als Männer in der Gemeinde. Sind wir dankbar für was Gott uns gegeben hat? Können wir zurückschauen an Gott, ich möchte dich danken für die letzte Woche. Danke, dass ich etwas für dich tun dürfe. Danke, dass du mich gesegnet hast, geschützt hast, geholfen hast. Wenn wir undankbar sein, kommt auch ein Geist von Undankbarkeit auf Frau und auf Kinder. Pharao war eine ideale Person, die sich verhärtet hat. Er hat erst sich selber verhärtet, die ersten Male, nachdem Gott ihm die Plage geschickt hat. Und nach einigen Plagen, aber 4., 5. Plage, dann lesen wir, Gott hat sein Herz verhärtet. Da war keine Hoffnung mehr für ihn. Und das ist ein Hinweis eigentlich auf der Teufel, von Geschiebische, die hat ein Herz wie Stein. Herz kann sich verharten. Auch eines Christus kann sein Herz verharten. Und Satan, das ist nicht passiert, das vergebe ich indirekt Gott nie. Kein Lob, keine Dankbarkeit mehr. Du sagst, was kannst du tun? Lerne, deine Sünde zu bekennen. Bekenne auch deine Undankbarkeit. Sag Gott, ist es nicht richtig? Lerne mich, meine Segnungen zu zählen. Der Herr sagt, wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Wenn wir da ab und zu nach Pakistan und Indien gehen und so weiter, dann sehe ich oft dankbare Leute. Freudige Leute. Sie haben eigentlich nichts. Sie werden schwer diskriminiert, aber sie befreunden Jesus Christus. Sie befreunden jemanden, sie besucht. Sie befreunden, wenn sie einfach zusammenkommen können in einem Hauszimmer und hen loben und preisen. Die preisen, ja, 3 Stunden lang. Das ist wahre Freude, also in Ihnen sieht man das gleich. Und oft habe ich die Idee, hier im Westen sind wir ein bisschen undankbar. Und auch in der Schweiz sind wir gut darin, wir Holländer auch, um auch zu sagen, ja, das ist schon gut, aber. Und da kommt eine Liste, da kein Dank kommt. Amen. Und das ist schade, weil es gibt so viel, um dankbar für zu sein. Und lassen wir nicht vergessen, um erst unsere Segnungen zu zählen, bevor wir anfangen, zu sehen, was nicht gut ist. Schlussendlich würde ich sagen, Unbußfertigkeit ist eine Sünde, die den Heiligen Geist dämpfen kann. Das heißt, dass unbußfertig sein sich nicht bekehren von Sünde. Nebukadnezar verweigert sich selber zu erniedrigen, als der erste Heidenkönig, der in das Himmelreich gekommen ist, um Gott die Ehre zu geben für seinen Wohlstand. Und später muss Gott ihn erniedrigen und wurde er ja, wie ein Tier für einige Zeit. Ananias und Sapphira sind weitergegangen mit ihren Lügen und wurden vom Herrn getötet. Jahre her gab es ein Familienmitglied, ich habe so oft zu ihm gezeugt. Ich konnte nicht durchkommen. Immer gebetet, jeden Tag gebetet, Herr, öffne ihm den Augen. Da hat der Herr ihm sein Haus genommen, sein Auto genommen, sein Job genommen, seine Familie genommen. Und dann hat er sich bekehrt. Unbußfertigkeit. Weißt du, du kannst ab und zu sehen, bei Leuten umgeben, Gott warnt sich, bemüht sich, aber sie wollen nicht hören. Jahre her gab es einen Herr Morehouse, er war eine sehr schwer betrunkene Person, die sehr gewalttätig war. Und Miller war ein sehr böse Kohlenarbeiter, die gewalttätig war, ein sehr schlimmer Gemütszustand, schwere Trinker und misshandelte seine Kinder und seine Frau. Und ein sicherer Morehouse als Prediger hat dann eine Zeltevangelisation gehalten. Und dieser Morehouse hat gepredigt und gepredigt und Leute kamen zum Glauben. Am letzten Abend von dieser ganzen Woche kam diesen Miller, Ike Miller, auch mal in diesem Zelt um zu schauen, was es noch für ein Aufwand war, ja. Und Morehouse hat wieder gepredigt über die Liebe Gottes. Ende der Predigt kam die Einladung. Und jeder hat geschaut auf diese ja, berüchte Person, die das ganze Dorf kennt, die schwere Trinker, die sehr gewalttätig war. Und der alte Prediger, der alte Trinker, ging nicht nach vorne, aber ging direkt zu Hause. Seine Frau, seine Kinder. Und wenn er nach Hause kam, hat er sie beide umarmt und gebetet, liebe Jesu, sanft und gnädig, schau auf dein kleines Kind. Vergib mir meine Einfachkeit und Sünde. Lass mir zu dir kommen als mein Erlöser. Er wurde errettet. Er hat sein Herz in seine Buße getan. Von das, was er jahrelang gegen Gott gesündigt hat und gegen seine Frau und Kinder gesündigt hat. Manchmal kann es zu spät sein, wenn Leute verweigern, Buße zu tun oder die Warnungen nicht ernst nehmen. Robert Lincoln, der Sohn von dem ermordeten Präsident Abraham Lincoln, sagte, Zitat, wenn ich zum Theater gegangen war mit meinem Vater, wie er auch mich gebetet hat, sollte er nicht erschossen sein, sondern sollte ich zwischen Booth, der Mörderer, und mein Vater gewesen sein und konnte ihn dann errettet haben. Das war nicht der Fall. Es war zu spät. Er konnte es nicht mehr in Ordnung bringen. Weil er war zu müde, er hat gesagt, tut mir leid, Papi, ich möchte nicht gehen, ich bleibe zu Hause. Wissen Sie, wir haben das Vorrecht, um in ein freies Land zu leben. Wenn wir nach Pakistan gehen, dann muss man aufpassen, was man sagt. Wir sind hier in der Schweiz, wir können auf die Straße gehen, wir können predigen, wir können Traktaten, wir können Leute einladen zu Gottesdienst, wir können für sie beten, wir können unser Haus öffnen für einen Hauskreis. Oder sagen wir, wir sind zu müde. Wir möchten was Zeit für uns selber haben, für unsere Vergnügen, an Film anschauen. Oder sagen wir, nein, wir möchten das nicht tun, wir möchten die Zeit nehmen für den Herrn und für andere. Wie ist es mit deinem Herz? Du sagst, ich möchte gerne, dass ein Heiliger Geist Raum in mir bekommt. Wie kann ich Raum in meinem Herz bekommen für den Herrn? Du mal ganz vergleichen mit Wasser. Du sagst, wie kann ich aus diesem Becher alle Luft kriegen? Alle Luft muss raus. Wie tust du das? Das ist relativ einfach. Weißt du, wie du es tust? In Wasser. Und du tust Wasser in diesem Becher. Und im Moment, dass das sich füllt, ist ein Rand. Ist alle Wasser, ein bisschen Kohlensäure noch drin, aber alle Luft ist raus. Weil es ist nun gefüllt mit was anderes. Und ich denke oft, wenn man die Zeit nimmt und sagt, Herr, mach mich ein reines Gefäß, offenbare mich die Sünde, hilf mich als reines Gefäß vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, dann sagt der Herr, ich fülle dich mit meinem Geist und dann auch, wenn du fragst, Herr, das ist deine Wille für mich, zeigt dir auch seine Wille für dich. Jahre her gab es eine Mutter und er hat ihr Sohn gefragt über den Predigt. Sohn ging in die Gemeinde, Mutter musste zu Hause bleiben und Essen vorbereiten und so weiter. Sohn kommt zurück und sie sagt dann, na, Sohn, worüber hat der Prediger gepredigt? Na, sagt ihr, der Prediger sagt, dass Gott uns eine extra Steppdecke senden möchte. Ein was? Eine Decke. Aber worüber hat er dann gepredigt? Weil Johannes 14, Vers 16. Und er soll euch einen anderen Tröster geben. Ein Tröster und ein Decker. Beide sind warm. Und beide wollen Ruhe. Der Heilige Geist hält dich warm in seinem Dienst. Er schützt dich und behütet dich, dass du nicht kalt und gleichgültig wirst. Er erfordert einen erfrischenden Schlaf. Er gibt dich wieder das Gefühl von Schutz und Sicherheit und führt dich, um mit Freude seine Wille zu tun. Und nur dann kannst du die Friede Gottes erfahren. Unfriede ist verbunden mit der Heilige Geist dämpfen oder Bitterkeit. Friede ist mit Freude auf den Herrn Jesus zu sehen und beten: Herr, zeig mir bitte deine Willen. Eine größte Freude finde ich immer, auch wenn wir ein paar Tage in die Ferien, in der Erholungszeit hatten in Österreich, einfach mit einem Traktat da stehen und Leute über das Evangelium erzählen. Ich habe nicht mal da gepredigt. Einfach Zeit nehmen, mit den Leuten über Jesus Christus zu sprechen. Und Gott, wenn man betet, schickt dich immer eine suchende Seele. Und dann hörst du die Geschichte in der nächsten einige Zeit: Mann, was ein Vorrecht, dass der Herr mich nützen möchte, um diese Person bekannt zu machen mit Gottes Gnade, offenbart in seinem Sohn, den Herrn Jesus Christus. Und wenn du sagst: Ja, ich bin hier als Erlöste, kann ich dich aufrufen: Verschwende nicht dein Leben mit Mutmaßung, mit Hoffnungslosigkeit, mit Verurteilung von offenbarter Wahrheit, mit het nicht wohlwünschen von Bruder oder Schwester oder Nachbarn und Gottes Gnade ihnen missgönnen. Dass man nicht sagt: Ich möchte nicht den anderen, dass du nicht lieber, dass du verhärtet wirst oder unbußfertig bleibst. Nein, lerne durch Gottes Gnade zu sagen: Ich möchte meine Zeit für den Herrn benutzen. Ich muss immer sagen, wenn man zurückschaut, dass ich dann denke: Ja, die Jahre, die gewesen sind, konnte Gott sie nutzen, um andere zu ihm zu bringen, oder dass Männer anfangen, oder Familie anfangen, für ihn zu leben. Das ist ein Segen, wenn man das zurückschauen kann. Das andere, das vergeht. Das bleibt nicht mehr. Das war, glaube ich, Mike Tyson. Sagen wir mal, Mike Tyson ist ein Boxer interviewt. Und dann haben sie gesagt: Ja, darf ich mal wieder zu Hause kommen? Ja, ich gesagt: Komm mal rein. Hat man diesen Gürtel, weißt du, im Boxen bekommen sie einen riesen goldenen Gürtel und silbernen Gürtel. Und dann sagen sie so: Ja, Herr Tyson, das ist doch wunderbar. Sie waren damals 2-3 Mal Weltmeister. Ah, sag ich dann. Alles Müll. Weg damit. Bedeutet nicht mehr für ihn. Ist Fleisch. Mit Fleisch verdient, bedeutet nicht mehr für ihn. Was bedeutet noch etwas für dich? Ja, meine Kinder, die bedeuten etwas für mich. Und das an Sache von Ungläubigen. Die bleibt. Weil im Moment, dass da das Punkt kommt, dass der Herr dich heimholt, was bleibt? Was bleibt ist, wenn der Heilige Geist dich nützen könnte, um zu seiner Ehre etwas zu tun. Das größte Problem, was wir haben, ist, wie können wir den Heiligen Geist nicht im Weg stehen, aber ihm den Raum lassen, um zu tun, was ihm gefällt. Und wie ein alter Prediger gesagt hat, am Ende seines Lebens: Wenn ich nochmal leben dürfte, würde ich ein Ding tun: mehr Zeit nehmen im Gebet, mehr Zeit in Gottes Wort und mehr Zeit, um mit Unerlösten über ihre unsterbliche Seele zu reden. Das ist niemals verschwindende Zeit und das gefällt der Herr immer. Okay, lassen wir zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Nehmen wir noch Lied Nummer unter dem Kreuz, Nummer 193.